Auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich darf unseren Pastor heute vertreten. Ich gehöre auch zu dieser Gemeinde, aber auch ein Pastor hat das Recht auf einen wohlverdienten Urlaub. Und so ist er mit seiner Familie am Bodensee. Jetzt hoffen wir für ihn, dass das Gewitter heute Nacht nicht allzu sehr zugeschlagen hat. Wie lange liegt Pfingsten zurück? Wenn jetzt jemand 2 Wochen sagt, ich habe es auch gehört, dann meint er das Pfingstfest, das wir jedes Jahr wieder feiern. Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Das ist wirklich alles in einem Jahr passiert. Aber Pfingsten tatsächlich, das war ja, man nimmt an, im Jahr 33 nach unserer Zeitrechnung. Das Pfingsten. Und von diesem Tag an, von Pfingsten an, hat sich diese Nachricht von Jesus, von diesem hintersten Zipfel dieses römischen Reiches, eigentlich in erstaunlich kurzer Zeit verbreitet. Und einer, der da kräftig mitgewirkt hat, das war der Paulus, Apostel Paulus. In den Evangelien, wo die Lebensberichte Jesu stehen, da taucht er gar nicht auf. Ihm ist Jesus erst später begegnet. Aber in der Apostelgeschichte geht ein ganz großer Teil um diesen Paulus, um seine Missionsreisen. Und wir finden eine ganze Reihe von Briefen, die der Paulus an verschiedene Gemeinden, meistens die, die er gegründet hat, hat er Briefe geschrieben und die stehen heute in diesem Neuen Testament. Und diese Briefe, das ist das Erste, das Älteste, was uns überliefert ist. Als Paulus diese Briefe geschrieben hat, da gab es die Evangelien noch gar nicht. Und einen dieser Briefe hat er an die Gemeinde in Korinth geschrieben, er hat da mehrere hingeschrieben. Aber aus so einem Abschnitt aus diesem ersten Korintherbrief werde ich heute predigen. Und da müssen wir uns vergegenwärtigen, diese Leute in Korinth, das war also zumindest der äußerste Punkt, wo der Paulus jemals hingekommen ist, zumindest in seinen Missionsreisen. Später kam er wahrscheinlich noch nach Rom. Die Leute dort, die waren nicht dabei, obwohl das erst vielleicht gerade mal 17 Jahre her war mit der Kreuzigung und der Auferstehung. Pfingsten. Die waren nicht in Jerusalem. Das waren größtenteils auch keine religionsmäßig Juden vom Ursprung her, sondern die hatten griechischen, heidnischen Hintergrund. Also ich werde über einen Abschnitt aus dem Korintherbrief predigen. Michael hat schon gesagt, es geht da um den Heiligen Geist. Es hängt also ein Stück weit mit dem zusammen, was an Pfingsten passiert ist. Und mir ist es wichtig, dass wir das begreifen. Pfingsten, das ist jetzt nicht so eine Sage aus vergangener Zeit, wie, was weiß ich, irgendwelche Geschichten um den Kaiser Barbarossa oder die Wikinger, die nach Island gekommen sind und Amerika entdeckt, wo man sagt, okay, schöne Geschichte, das war's. Ich möchte auch, dass wir begreifen, dass wir Pfingsten nicht nur feiern, dass wir Pfingstmontag extra frei haben und nicht zur Arbeit müssen, sondern dass wir begreifen, dass was da begonnen hat, das hat Auswirkungen. Auswirkungen auf unser Hier und Heute. Also zurück zu Paulus. Er ist also auf seiner zweiten Missionsreise da nach Korinth gekommen. Und das ist eine Hafenstadt. Wenn ihr euch Griechenland so vorstellt, da ist unten diese Halbinsel Peloponnes. Und nördlich davon, das was wir heute so eher als Mazedonien bezeichnen, ist eine ganz enge Stelle. Und da liegt Korinth. Es war eine Hafenstadt. Diesen Kanal, den Isthmus, gab es da auch schon. Und während Athen mehr so die kulturelle Hauptstadt war, war Korinth auch eine Handels- und Wirtschaftsmetropole. Und durch Ausgrabungen und Untersuchungen weiß man auch, dass es dort auch ein ausgedehntes Rotlichtviertel gab. Also die Seeleute, die haben da nicht viel anbrennen lassen. Und wer so die Geschichten kennt, klassische Sagen des Altertums, Homer, Odysseus, er weiß, mit der Religion hatten es die Griechen ganz wichtig. Wahrscheinlich gab es mehr Götter als Tage im Jahr. Also und Paulus kommt da so ungefähr 50 nach Christus nach Korinth. Es entsteht eine christliche Gemeinde, wie gesagt, nicht hauptsächlich unter Juden, sondern mehrheitlich unter Griechen. Und in so einer Hafenstadt hat es bestimmt auch Leute gegeben, die gar nicht von dort stammten, sondern die sonst woher gekommen sind. Und gerade im Korintherbrief, da wird namentlich auch ein Aquila erwähnt, dass er aus Pontus stammt. Das ist in der heutigen Zentraltürkei mit seiner Frau Priscilla. Und da steht, die sind kürzlich aus Rom gekommen. Also da ist also manches aus aller Herren Länder zusammengekommen. Und in Paulus wird dann erzählt, dass er 18 Monate lang dort in Korinth gearbeitet hat, ist diese Gemeinde entstanden, ist er weitergezogen, hat seine Arbeit dort als abgeschlossen gesehen, so wie Stocks jetzt sagen, unsere Zeit in Japan ist zu Ende. Und am Ende seiner dritten Missionsreise schreibt er dann den ersten Korintherbrief, also so ungefähr 3 Jahre, nachdem er von dort weggegangen ist. Und da möchte ich euch jetzt gern diesen Text vorlesen, über den heute die Predigt gehen soll. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt, denn offenbar ist in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götter anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Was steht da zum Anfang? Es gab Missverständnisse. Da gab es wohl Erscheinungen, die würden wir heute als Geistesgaben oder als charismatische Gaben bezeichnen. Da gab es Klärungsbedarf. Das sind Dinge passiert, die konnten die Leute damals nicht einordnen. Und wohl ganz besonders die Menschen, die früher zu diesen Götzen gebetet haben, zu den griechischen Göttern. Wenn man diesen griechischen Göttersagen halbwegs Glauben schenken kann, da ist viel passiert. Da glaubt bloß keiner, dass der Teufel, dass der Dämonen keine Macht hat. Da sind Dinge passiert. Wahrsagerei, Zauberei, Ekstase, übernatürliche Erscheinungen, Wunder, wenn ihr so wollt. Und jetzt passieren in der Gemeinde die gleichen Dinge. Was ist hier los? Was geht hier ab? Das kannten sie aus ihrem alten Leben. Von dem haben sie sich doch losgesagt. Und jetzt passiert in der Gemeinde das Gleiche. Ich kann verstehen, dass die darüber nicht glücklich waren. dass sich die wirklich existenziell mit der Frage beschäftigt haben, kommt das überhaupt von Gott? Oder schleichen sich jetzt da finstere Mächte ein? Und die, die das befürwortet haben und gesagt haben, ja, es ist herrlich, dass hier der Heilige Geist so wirkt. Da ist ein Wettbewerb entstanden. Was ist wichtiger? Das Amt? Die Leiter in der Gemeinde, die Ältesten? Oder die Gaben, die besonderen Gaben? Und wenn es die Gaben sind, welches ist da wichtiger, wertvoller? Nebenbemerkung, also wir würden uns ja wünschen, so im Neuen Testament in den Briefen wird alles so eindeutig und glatt und stressfrei gehen. Aber Gott ist so souverän. Er kann sich das leisten, diese ganzen Schwierigkeiten, die Krisen, die Streitereien, zum Teil sogar Widersprüchlichkeiten, einfach stehen zu lassen und sagen, ich halte es aus, haltet ihr bitte das auch aus. Und das ist auch so tröstlich, dass die Urgemeinde war nicht so heil und vollkommen, wie wir das gerne hätten. Wir brauchen auch nicht vollkommen sein. Es kommt nicht auf unsere Vollkommenheit an, sondern auf unseren Herrn Jesus. Und ich bin dankbar, dass die, die das niedergeschrieben haben und überliefert haben, nicht dem Versuch erlegen sind, das irgendwie zu glätten und zu beschönigen. Und Paulus stellt jetzt am Anfang hier ganz klar, es ist schon nicht unser eigener Verdienst, dass wir überhaupt eine Beziehung zu Jesus haben können, dass wir glauben können. Das ist nicht unsere Leistung. Schon das ist das Wirken des Heiligen Geistes. In diesem Vers 3 schreibt er, deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Wo da Jesus verfluchen steht, steht im Urtext eigentlich dem Gericht Gottes übergeben. Das war mehr so das Problem von den Juden. Anerkennen, dass Jesus göttlicher Natur ist. Darüber ging ja die Predigt vor 2 Wochen von Armin Köhler, vom Glaubensbekenntnis her. Zweiter Teil, das war vor 3 Wochen schon, und dann vor 2 Wochen zum Heiligen Geist. 24. Mai, Armin Köhler, ist ja jetzt alles im Netz, kann man nochmal nachhören. Mache ich nicht nochmal. Göttliche Natur Jesu. Und wenn im jüdischen Denken jemand gesagt hat, ich bin Gott, ein Mensch, dann war das ein ganz großes Verbrechen. Der musste gerichtet werden. Und da war das Wenigste, dass man gesagt hat, ich übergebe dich dem Gericht Gottes. Er soll dich dafür richten, dass du das behauptest. Das bedeutet Jesus fluchen. Und niemand, der den Heiligen Geist hat, wird das sagen. Der Geist bezeugt, dass Jesus Gott ist. Und woran soll man erkennen, dass jemand den Heiligen Geist hat? Jesus nennt hier ein einziges Kriterium. Jesus ist der Herr. Im Römischen Reich war jetzt diese Aussage nicht ganz so einfach, nicht so trivial. Schließlich war der Kyrios der Kaiser. Das war der Chef, das war der Herr. Und zu sagen, irgendein anderer ist der größere Chef, der Oberchef. Also da kommt man schon in Schwierigkeiten kommen. Es ist nicht ganz so wie bei uns. Es war Majestätsbeleidigung. Aber wenn er sagt, Jesus ist der Herr, sagt Paulus, das kann jemand nur aus Überzeugung echt sagen, wenn es ihm der Heilige Geist eingibt. Aber nochmal, das kann sich niemand als eigene Leistung zurechnen, dass er zu diesem Punkt kommt. Keiner von uns kann sagen, Mensch, Jesus kann froh sein, dass ich zu ihm gehöre. Auf mich kann er ja stolz sein. Schon das Glauben können ist Wirken des Heiligen Geistes. Ich kann mich wohl dagegen wehren und sagen, das will ich nicht. Ich kann Nein sagen. Aber es ist es kein Verdienst, wenn ich nicht Nein sage, wenn ich mich nicht wehre. Vor allem müssen wir uns hüten, zusätzliche Kriterien aufzustellen. Also irgendwas müssen wir doch zusätzlich haben, um entscheiden zu können, ob jemand Christ ist oder nicht, oder ob er einen Heiligen Geist hat oder nicht. Einen anderen Beweis als das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn können und dürfen wir nicht verlangen. Ob das Bekenntnis echt ist, das weiß und entscheidet allein Gott. Und wenn ich da so in mich selber reinhöre und mich daran erinnere, an mein Denken, an mein Verhalten, dann werde ich da oft schuldig, dass ich richte, meist nur in Gedanken. So, kann das sein, dass der Christ ist, so wie er sich verhält? Oder dass ich auch über Unterschiede rede? Unterschiede zwischen den Bekenntnissen, die und die Gemeinde, die lebt es so, aber wir. Und so in diesem aber wir steckt auch eine Wertung drin. Ich lasse unterschwellig Fragezeichen durchscheinen. Wir machen es richtig, die anderen, wer weiß. Paulus nennt ein einziges Kriterium. Das Bekenntnis, Jesus ist der Herr. Und es ist sehr traurig für mich, dass gerade an diesem Punkt wir Christen vor denen, die nicht zu Jesus gehören, da ein schlechtes Bild abgeben. Durch unsere Zerstrittenheit. Sollten wir uns nicht über unsere Vielfalt freuen? Dass wir hier nicht für alle ein Angebot machen müssen? Für Menschen, die ganz andere Wünsche und Bedürfnisse haben als wir? Ist doch schön, dass andere Gemeinden gibt, die genau das gerne und gut machen, wo wir ein Problem haben. Und dann kommt Paulus auf diese besonderen Erscheinungen zu sprechen. Ich umschreibe das jetzt ganz absichtlich, weil wir heute mit dem griechischen Wort Charisma etwas ganz anderes verstehen, als es damals gemeinden und verstanden wurde. In der Umgangssprache verstehen wir unter Charisma eine besondere Ausstrahlung. Und in der Theologie, wenn man von Charisma redet, dann meint man die außergewöhnliche Begabung durch den Heiligen Geist oder charismatische Gabe, Geistesgabe. Aber ursprünglich war das mehr, ich erweise eine Gunst, eine Liebeswürdigkeit, ich spende ein Almosen. Wenn man theologisch übersetzen wollte, ist es eine Gnadengabe. Und indem Paulus dieses Wort verwendet, dann macht er deutlich, es gibt zwar diese besonderen Fähigkeiten, die der Heilige Geist wirkt, aber das ist nichts, was ich durch besondere Leistungen oder Verdienste erwerben kann oder irgendwie verliehen bekommen als Orden oder wie auch immer. Es ist eine unverdiente Gabe, so wie ein Bettler, der irgendwo sitzt und die Hand aufhält. Der kann sich doch nicht darauf einbilden, dass da endlich mal jemand was reinlegt. Und es ist mit diesen Geistesgaben so wie mit dem ewigen Leben überhaupt. Ihr kennt wahrscheinlich die Leute, zumindest die hier sitzen, diesen Vers aus Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk. Da steht auch Charisma. Das unverdiente Geschenk dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn. Also so wie es schon unverdient ist, ein Charisma, ein Almosen, um das Wort wieder so zu sagen, dass wir das ewige Leben haben, sind auch diese Geistesgaben ein unverdientes Geschenk. Und wenn wir diese Abschnitte über die Geistesgaben lesen im Neuen Testament, dann beschäftigen wir uns gerne und oft und meistens damit, was jetzt diese Gaben bedeuten, was sie bewirken, wie sie zu unterscheiden sind. Paulus betont diesen Sachverhalt ganz anders. Die Geistesgaben, die sind da. Jetzt müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Und er schreibt, es ist ein und derselbe Geist. Das sind also nicht irgendwelche Engel oder gar Dämonen, die in dem einen das und das andere jenes machen. Er sagt, es ist immer ein und derselbe Geist, unteilbar. Eine Person bei diesem Thema zu sein. Und er betont, wozu dient das Ganze? Es ist da, aber was ist der Sinn? Warum hat euch das der Heilige Geist gegeben? Und ich entdecke da zwei Dinge. Vers 5. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Also Punkt 1. Es geht darum, Jesus zu dienen, mit dem, was wir empfangen haben. Begabung ist gleichzeitig auch Aufgabe, nicht Selbstverwirklichung. Und das Zweite, Vers 7, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Zum Nutzen der ganzen Gemeinde, der Allgemeinheit. Eine geistliche Gabe ist nicht dazu gedacht, dass ich mich in den Vordergrund spielen kann oder gar Macht ausüben über andere, über die Gemeinde, sondern sie soll zum Nutzen der Gemeinde dienen. Mit der Betonung dienen, dem Herrn dienen, der Gemeinde dienen. Und dann steht da jedem von uns wird eine geistliche Gabe gegeben. Und da frage ich mich wirklich auch selbstkritisch, warum taucht es in unserer westlichen Welt so wenig, so selten auf? Wird so wenig wahrgenommen? So muss ich vielleicht sagen. Vielleicht liegt es wirklich an der Wahrnehmung. Aber stellen sich noch mehr Fragen, die ich einfach so in den Raum stelle. Sind wir satt und selbstzufrieden geworden? Und damit ihr mich nicht falsch versteht, ich bin von Herzen dankbar über diese Gemeinde, bin dankbar für meinen Hauskreis, für meine Familie, auch für das Land, in dem ich lebe. Dass wir ein funktionierendes politisches System haben, das Gesundheitswesen funktioniert, dass wir selbst in Krisenzeiten im Laden doch eigentlich alles bekommen. Wirklich von Herzen dankbar. Aber trauen wir Gott doch zu, dass er uns mehr gibt? Oder sind wir satt? Wollen wir gar nicht mehr? Vielleicht müssen wir es wirklich neu lernen, neu die Hände, den Kopf und die Herzen aufzuhalten, dass Gott uns der Heilige Geist füllen und beschenken kann. Oder wollen wir nicht entdecken, was Gott uns längst gegeben hat? Und da steht nicht, der Heilige Geist will uns geben, sondern da steht, jedem von uns hat der Heilige Geist gegeben. Vielleicht ist es ein Scheck, den wir in die Schublade gelegt haben. Wäre traurig, ein uneingelöster Scheck, Guthaben auf dem Konto und ich gehe nicht hin und hebe nichts ab. Oder möchte ich meine Gabe nur dazu benutzen, um mich zu profilieren? Wie oft habe ich schon den Satz gehört, was habe ich davon? Meistens sind es ja unsere jugendlichen Kinder, was habe ich davon? Aber vielleicht denken wir Erwachsenen oft gar nicht viel anders. Was habe ich davon? Gegenfrage, haben wir das Dienen verlernt? Gott dienen, der Gemeinde dienen? Haben wir das Dienen an die Hauptamtlichen delegiert? Oder sogar, was heißt delegiert? Wir bezahlen sie schließlich ja dafür, sollen die mal machen. Der Heilige Geist gibt dir keine Gabe, damit du etwas davon hast. Dem Herrn dienen, der Gemeinde dienen. Aber jetzt bin ich ein Stück weit auch in die Gefahr geraten, dass ich eine Liste von Bedingungen aufstelle. Nach dem Motto, wenn wir das alles abgehackt haben, dann wird sich die eine oder andere Gabe doch noch einstellen, zutage treten. Michael hat es am Anfang auch schon betont. Es ist der Heilige Geist, der die Gaben zuteilt. Das ist in einem Vers 11, am Schluss von dem Predigttext. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Und meinem Eindruck nach lässt sich der Heilige Geist nicht davon abhalten, Gaben zu verteilen. Wenn man so diesen ersten Korintherbrief so vom Anfang an mal durchliest, dann stellt man fest, da gab es massive Probleme. Die waren wirklich sowas von zerstritten. Die hatten dermaßen Probleme, wo der Paulus sagt, wie könnt ihr nur das alles zulassen? Und dann sagt er, ihr seid in jeder Hinsicht reich beschenkt, in aller Lehre, aller Erkenntnis, mit allen geistlichen Gaben. Riesig. Der Heilige Geist lässt sich nicht abhalten. Er gibt. Wahrscheinlich müssen wir es wirklich nur entdecken. Zum Schluss möchte ich es nochmal betonen. Es ist ein Herr und Gott, dem wir mit unseren Gaben dienen. Und es sind die Gaben zum Nutzen der Gemeinschaft da. Und wenn wir uns daran halten, dann haben wir genug, worauf wir achten können. Müssen uns nicht ständig miteinander vergleichen. Und noch schöner wäre es, oder der nächste Schritt, wenn wir uns gegenseitig helfen, die Gaben zu entdecken. Voneinander zugehen und sagen, ich habe einen Eindruck, du hast da eine besondere Gabe. Wo bringst du sie ein? Bring sie doch ein. Und uns ermutigen, die Gaben zu leben, hier und wo immer wir sind, um dem Herrn zu dienen. Amen.